Die Journalisten packten ihr Equipment zusammen, gingen nach und nach. Da entdeckte Ismail die... Wie hieß sie nur? Sie packte ein Mikrofon in ihre Umhängetasche, schaute zu ihm. Wie hieß sie? Er kannte sie von der Universität, seinerzeit. Sie ist die Jüngste gewesen, die zu den Treffen gekommen war, bei denen enthusiastische Studenten diskutierten, wie sie den jetzigen Ministerpräsidenten unterstützen, sich für ihn engagieren konnten. Ihre Blicke trafen sich und Ismail dachte, sie lächelt spöttisch. Dann machte sie die Lippen rund, es war kein Schmollmund, sowieso kein Kussmund. Es war der Mund eines Menschen, dem das, was er gerade serviert bekommen hatte, nicht schmeckte. Sie hatte noch immer kurzgeschnittenes, sehr dickes Haar, starke Backenknochen, einen schlanken, muskulösen Körper und Ismail erinnerte sich, dass er schon damals, vor vielen Jahren auf der Uni, bei diesem burschikosen Mädchen den Gedanken hatte, dass sie wie eine Burnesha wirkte, eine Schwurjungfrau, wie es sie in Nordalbanien immer noch gab. Er hatte noch nie eine gesehen. Das gab es in der Hauptstadt nicht. Aber damals hatte er sofort den Gedanken, sie ist eine. Oder so ungefähr müssen sie sein. Eine Jungfrau, die sich zum Mann erklärte, weil es in ihrer Familie kein männliches Oberhaupt gab. Oder weil sie einer arrangierten Ehe entgehen wollte. Sie legte vor den Ältesten der Gemeinde oder des Stammes einen Schwur ab, gelobte sexuelle Enthaltsamkeit und wurde fortan als Mann anerkannt und behandelt. Sie kleideten sich wie Männer, trugen Waffen, durften Alkohol und Tabak konsumieren. Ja, daran konnte sich Ismail bestens erinnern, wie exzessiv sie damals geraucht und Bier getrunken hatte. Wie hieß sie bloß? Die Schwurjungfrauen bekamen neben allen Privilegien der Männer auch einen Sitz im Stammesrat. Jetzt fiel Ismail ein, wie sie hieß, Ilbere. Und sie war damals tatsächlich in die Studentenvertretung gewählt worden. Er, Ismail, ist übrigens nicht der Einzige gewesen, der bei Ilbere die Assoziation Schwurjungfrau hatte. Der Vorsitzende der sozialistischen Hochschüler begrüßte sie mit den Worten, »Aye Burnesh, bist du so stark wie ein Mann? Ich bin stärker als ein Mann«, hatte sie geantwortet und ihn danach nicht mehr beachtet. Ismail machte einen Schritt auf sie zu. »Ciao, Ilbere«, sagte er. Dann hob er seine Stimme, als müssten seine Worte über eine hohe Mauer zwischen ihnen steigen. »Ewig nicht gesehen. Geht's dir gut?« Warum sprach er so hoch? Es war ihm peinlich. Er klang wie eine krächzende Frau. Er räusperte sich. Er hatte an ihrem Mikro das blaue Logo von RTSH24 gesehen, der Nachrichtensendung des staatlichen Rundfunks. »Du bist jetzt bei«, aber bevor er den Satz vollenden konnte, nickte sie und sagte, »Das hast du sehr gut gelernt. Was? Die Politik, die wir damals verabscheut haben. Fragen zu beantworten, ohne etwas zu sagen.« Sie machte ihm Angst. Zumindest machte sie ihn gehörig nervös. Er sah sie an, schwieg und staunte. »Warum?« Weil er sich eingestehen musste, dass seine Nervosität nicht zuletzt daher rührte, dass er sich stark zu ihr hingezogen fühlte, auf eine eigentümliche Weise. Er wollte ihr Partner, ihr Vertrauter, ihr Komplize sein, bei der Verachtung dessen, was er selbst soeben repräsentiert hatte. Er wollte die Mauer überspringen und von dort drüben mit ihr gemeinsam sich das Maul zerreißen über den, der er jetzt zu sein schien. Man konnte nicht behaupten, dass Ismail dick war, höchstens leicht schwammig, sozusagen schlampig schlank. Aber gegenüber dieser straffen, sehnigen Frau zog er unwillkürlich den Bauch ein und sagte, »Lass uns reden.« Seine Stimme war jetzt so rau, als kratzte sie an der Mauer zwischen ihnen. Sie nickte. »Melde dich«, sagte sie und ging. Er sah ihr nach. »Melde dich, ja, aber wie?« Er wusste, wo sie arbeitete, er würde sie finden. Er ging zurück ins Büro des ZK, sagte, sie sind weg. Dann kam die unsägliche Szene des ZK mit dem Helm, wie er da vor dem Spiegel stand, den Helm auf seinem Kopf kurz zurechtrückte und sich gefiel. Das war Ismails Eindruck. Ganz kurz gefiel sich der Chef mit dem Helm. Seine leuchtenden Augen, die zuckenden Mundwinkel, die ein Lächeln zurückhielten. Was war es? Das Bild des Kämpfers, das ihm aus dem Spiegel entgegenblickte? Die symbolische Krönung? Das Gewicht der Geschichte, das er auf seinem Haupt spürte? Aber es war nur ein Moment. Dann riss er sich den Helm vom Kopf, knallte ihn auf den Tisch, stieß ihn geradezu weg wie ein Kind, dem man sein Spielzeug madig gemacht hat. Kritisiert wird man als Politiker immer, sagte er. Kritik muss man ertragen, klar, das gehört dazu. Dann gibt man eine gute Antwort und der Kritiker ist der Dumme. Das sagte er noch in verhältnismäßig ruhigem Ton. Dann hob er die Stimme. Aber ein Politiker, der lächerlich gemacht und ausgelacht wird, ein Politiker, den alle verhöhnen, jetzt schrie er, verliert jeden Respekt, auch den seiner treuen Wähler.